So sind wir schräg über die Brücke gefahren, haben eben das Gewicht auf die zwei Seitenplanken.
Und was war mit der Leitplanke in der Mitte?
Weg. Sowas muss dann weg.
Das muss dann weg,
genau.
Abgebaut werden.
Richtig, richtig.
Sicherheit ist das Allerwichtigste und wenn es einfach nicht machbar ist, dann ist es nicht machbar.
Genau.
Tommy on the road, wir sind's wieder. Ich bin der Tommy und mir gegenüber sitzt der Holger Stegmann von Wimmer Maschinentransporte GmbH, Geschäftsführer. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, Tommy. Danke.
Sagen Sie, ist es okay für Sie, wenn wir uns duzen?
Mit Sicherheit.
Wir werden ja die nächsten
anderthalb
Stunden. Wunderbar, ich bin der Tommy. Wir werden ja die nächsten anderthalb Stunden, vermute ich mal, so um den Dreh miteinander verbringen. Da wird es auch schon mal persönlich, da kann man sich auch mal duzen.
Geht in Ordnung.
Fantastisch. Ja, also wie gerade der Name Wimmer Maschinentransporte schon vermuten lässt, geht es heute um das Thema Schwertransporte. Und ich plaudere ja ganz gerne in unserem Podcast auch von mir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe ja schon verschiedene Fernsehformate gemacht. Und unter anderem hatte ich ein Format für Kinder und Jugendliche im ZDF namens Krasse Kolosse.
Okay.
Und habe mich sofort, als ich das gelesen habe, dass wir heute sprechen, habe ich mich daran erinnert, auch mit Freude. Das war ein spannendes Thema. Es ging tatsächlich um Schwertransporte. Und es ging um den kennen Sie bestimmt dann, einen Flügeltransporter. Es ging so von, und zwar dieser, der hieß FTV 300 meines Wissens. Und war ein, also im Grunde genommen, es war faszinierend für mich, weil ich kam dahin, hatte was völlig anderes erwartet. Es war kein Führerhaus da. Ja. Es war ferngesteuert.
Ja.
Es war irre. Es war, es gab, ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Es gab also 8 Achsen, also 32 Reifen, 71 Tonnen Eigengewicht und über 100 Tonnen, wenn dann so ein Flügel da oben drauf gespannt war. Also für euch da draußen, damit ihr wisst, was ich meine. Also es geht tatsächlich um diese Flügel von Windrädern, diese gigantischen Flügel. Genau. Jetzt sagt man sich, ja klar, wird halt transportiert, wird halt in seine Einzelteile zerlegt. Nee, nee. Mhm. So ein Rotorblatt wird tatsächlich als Ganzes, wissen Sie es vielleicht, wie lang die sind?
Ja, das kommt ganz auf die Bauart an und an den Hersteller, aber 35 und mehr Meter bis 70 Meter ist mittlerweile.
Wahnsinn, ja. 35 bis 70 Meter. Genau. Und entschuldige, jetzt habe ich den Holger gerade doch wieder gesiezt. Nein, und das Faszinierende ist, jetzt stellt euch da draußen mal vor, ihr müsst so einen gigantischen Flügel irgendwie über Stock und Stein, jetzt nicht über die A9, A3 oder A40, sondern wirklich durch die Karpaten, durch eine schmale Gasse, durch einen schmalen Feldweg irgendwie transportieren. Und das haben wir damals begleitet und das war unfassbar. Okay. Wie der dann da, also es gab einmal so einen Anweiser, der ist vorausgegangen gab denjenigen, der dann da
an der Fernsteuerung,
genau. Da gehen, ich glaube, da werden schlagen Herzen von Spielkonsolen-Fans auch höher, ja. Also irre Verantwortung, irre viel Feingefühl gefragt, irre Konzentration, aber es geht. Es geht alles irgendwie. Und zwar wirklich, dieser Transporter kann sich ja wirklich in alle, wie Spider-Man, in alle Richtungen irgendwie verstellen und um die eigene Achse drehen und ist unfassbar flexibel. Ja. Und selbst dieser Flügel muss ja dann teilweise gedreht werden.
Der hat auch einen Drehtisch, und geschwenkt.
Genau, weil er einfach also auch unterschiedliche Dicken hat und unterschiedliche Breiten.
Genau.
Und leicht gebogen ist. Also entschuldige, dass ich jetzt gerade so euphorisch nochmal von erzähle, muss, aber das hat mich wirklich beeindruckt. So nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht.
Sie haben absolut recht und Sie treffen auch da, sag ich mal, bei uns auf den richtigen, weil wir in unserem Haus, wir gehören ja zur Unternehmensgruppe Felbermayr mit Sitz in Wels, Oberösterreich, sind eines der führenden Unternehmen, was den Transport dieser Flügel und was Sie eben angesprochen haben, gerade in bergigem, in kurvigem Gelände, da bringen wir unsere Stärke im wahrsten Sinn auf den Boden, auf die Achsen. Und wir haben diese Selbstfahrer, das sind modulare Systeme. Sie können da Achsen in beliebiger Anzahl koppeln.
Genau, das habe ich auch gelesen. Wie so ein Lego-Baukasten.
Genau, das ist wirklich
wie so ein Lego-Baukasten.
Es sind Module, es sieht eins aus wie das andere. Sie verbolzen die mechanisch, die Hydraulikschläuche werden miteinander gekoppelt und dann machen sie aus einer Achse zweite dran, die dritte, die vierte, fünfte, das, was sie brauchen für das Gewicht. Und auf diesen Selbstfahrer, den wirklich Sie und ich bedienen können mit einer Funkfernsteuerung, sag mal, meine Jungs, die sind ja mit Funkfernsteuerung groß geworden, den drückt man das Ding in die Hand und die dann machen die einen Test, schauen mal links, schauen mal rechts, bewegen die den Joystick und dann sehen die, das ist die Achse, da geht's nach vorne, dann fahre ich im sogenannten Hundegang oder schlage nur vorne ein.
Also ich habe das auch probiert, bei mir war es ein bisschen schwieriger.
Ja, genau. Ich sage, bei mir zwei müssen wir ein bisschen mehr üben, aber die nächste Generation, die ist mit Sicherheit zu Hause mit dem Auto schon groß geworden und kann natürlich dann diese selbstfahrenden, modularen Achsen bedienen. Und Sie haben es richtig beschrieben.
Ich bin der Tommy Holger. Vielleicht geben wir uns kurz die Hand, dann geht's vielleicht besser.
Tommy, Entschuldigung, ich bin ein alter Mann.
Ich weiß schon, was du meinst. Okay.
Na, aber Fakt ist einfach, Sie koppeln diese Achsen entsprechend der Tragfähigkeit, die Sie brauchen. Darauf setzen Sie für das Plate, für den Flügel, einen sogenannten Adapter. Und diesen Adapter, den können Sie wirklich wieder drehen und auch in der Neigung aufrichten. Das heißt, wenn Sie jetzt um eine Kurve fahren in den Bergen, Sie haben eben Karpaten angesprochen und wir machen das ein ums andere Mal, auch, glaubt man, waren sogar auch in den Karpaten schon. Und dann haben Sie gewisse Radien zu fahren, Serpentinen, Entschuldigung.
Wahnsinn, ja.
Und dann müssen Sie den Flügel nicht mit dem Fahrzeug drehen, weil da sind Bäume im Weg oder. Das heißt, das Fahrzeug unten macht eine ganz andere Bewegung als der Flügel oben drauf auf seiner Drehkonsole.
Ist aber trotzdem der gleiche Mann, der steuert.
Das ist ein Mann und Sie haben absolut recht, da gibt es einen Einweiser mit Sicherheit hinten vorne. Auch die haben hier eine Mickey Maus auf, die haben ein Mikro, es werden ganz klar kommuniziert, es werden Anweisungen gegeben, aber ein Mann steuert das Gerät. Der ist der Antrieb mitgesteuert, das sind die Achsen in ihrer Lenkbewegungen gesteuert und wie gesagt, ein Mann hinten, ein Mann vorne, entsprechend der Situation, vielleicht da einer links und rechts, die geben dann gewisse Anweisungen, du kannst noch 5 Meter geradeaus fahren, dann geht's 90 Grad ums Eck.
Müssen sich blind aufeinander verlassen können, die Jungs.
Mit Sicherheit sind das in der Regel eingespielte Teams, die wo das, ich will jetzt nicht sagen tagtäglich machen, aber das sind eingespielte Teams. Man kennt sich, man schaut sich in die Augen. Alleine da wissen die schon jetzt wird es kritisch, alle Konzentration aufs Gerät oder eine klare Anweisung, Stopp und wir fahren wieder an. Mit Sicherheit sind das Teams, die wir auch über die Jahre gebildet haben, ganz klar.
Apropos Antrieb, du hast es gerade erwähnt, das ist ja auch faszinierend. Also ich habe auch damals kurz überlegt, wie funktioniert denn das jetzt? Es gibt also natürlich einen gigantischen Dieselmotor, aber der Antrieb funktioniert dann wirklich über Hydraulik. Ne?
Ja, genau. Es ist ein Aggregat am Ende dieses ersten modularen Achse, wird da gekoppelt. Das stellt die Energie bereit, die dann auf die Achsen hydraulisch übertragen wird. Und wie ich schon eben gesagt habe, verschiedene Schläuche koppeln dann die Achsen miteinander.
Hydrostatischer Druck oder
ja, so. Ja, das sind so solche Themen, ja, aus der Physik, aber da wollen wir jetzt nicht so in die Tiefe Gottes gehen. Aber dieses Aggregat nennt sich eben Powerpack. Und entsprechend der Konfiguration haben Sie eins, vielleicht auch bei vielen Achsen, eins an der anderen Seite dran. Diese Powerpacks werden auch modular einfach angebolzt.
So, Holger, jetzt kommen wir nochmal zu dir.
Mhm. Ja.
Also du bist Geschäftsführer von Wimmer Maschinentransporte.
Aha.
Das heißt, selber fahren, solche Maschinen tust du wahrscheinlich nicht mehr oder machst du das auch noch?
Na, ich bin mit Sicherheit über einen anderen Bildungsweg und ein bisschen Zufall in die Nische gekommen. Zu keinem Zeitpunkt wirklich LKW gefahren. Ja. Zu meiner Zeit als junger Mann habe ich Panzer gefahren. Also ich weiß schon, was es bedeutet, wirklich 40, 50 und mehr Tonnen zu bewegen.
Aber bin ich auch LKW-Fahrer, mal gefahren, russischen.
Nein, schon einen deutschen. Aber LKW-Fahrer bin ich keiner. Aber über die Jahre hat man natürlich gewisse Erfahrungswerte, weiß, was man bewegen kann, weiß, welche Radien man fahren kann. Ja, und weiß auch, welches Gut kann ich mit welcher Konfiguration fahren und so weiter.
Aber erzähl, du bist Panzer gefahren.
Ja.
Macht ja nicht jedermann. Ja, auch das habe ich wiederum mal über ein D-Max-Format, der Hobby ist, Deutschland hat Freizeit, bin ich zu diesem Vergnügen gekommen. Aber Vergnügen in dem Fall natürlich in Anführungsstrichen, aber es war tatsächlich spektakulär, mal so ein Ding fahren zu dürfen. Und auch sehr ernüchternd und auch sehr heiß.
Ja.
Aber jetzt, wie kam es bei dir?
Ganz normal. Naja, nach dem Abitur zu meiner Zeit gab es eben noch die Wehrpflicht. Und dann bin ich als Z2-ROA zur Bundeswehr gekommen und in dem Rahmen, so wie man einen LKW-Führerschein dort machen konnte, kam ich zu den Panzergrenadier und durfte den Panzerführerschein machen.
Okay. Ja. Was kann man damit im Straßenverkehr anfangen?
Mit Panzerführerschein kann ich heute gar nichts mehr
machen. Gar nichts mehr?
Ja, ich sag das einfach nur zum Schmäh.
Achso, kann man tatsächlich gar nicht übertragen auf kein Fahrzeug?
Nein, nein. Wie gesagt, das ist ein bisschen schade. Die Burschen, die damals eben den LKW-Führerschein gemacht haben, die haben ihn für ihr Leben lang, wenn sie die Module und alles weitermachen, haben sie ihr Leben lang das von der Bundeswehr mitbekommen. Und ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, das fehlt uns auch ein bisschen in der Wirtschaft. Bundeswehr, das ist jetzt wieder ein politisches Thema, aber auch da konnte die Wirtschaft, gerade die Transportwirtschaft, Arbeitskräfte generieren, weil da kamen junge Männer von der Bundeswehr mit einem LKW-Führerschein. Heutzutage kommen die jungen Männer ohne Führerschein und wir müssen sie ausbilden, was wir natürlich auch gerne machen.
Wie lange ist denn so eine Führerscheinprüfung für so einen LKW-Führerschein? Ist das sehr viel aufwendiger als für einen normalen PKW? Ja,
mit Sicherheit, weil es sind einfach auch noch mehr Fahrstunden zu machen, mit Hänger, ohne Hänger und so weiter. Aber sonst, sage ich mal, ist ein überschaubarer Rahmen, dass man Berufskraftfahrer die Ausbildung machen kann.
Ach so, aber okay. Und das heißt, diese Prüfung, ich meine, ich sage mal, 99% der Leute, zu denen ich gerade spreche, die wissen das eh alles, aber ich weiß das in dem Fall nicht. Das wird dann finanziert über über die Ausbildung, ne?
Ja, also da gibt's natürlich verschiedene Modelle. Ja. Es gibt junge Männer, die sagen, ich mache es für mich, ich habe es schon gemacht, ich komme mit einem Führerschein. Auf der anderen Seite kommen auch junge Männer als auch Frauen auf uns zu und sagen, wir möchten gerne, wie schaut es mit einer vertraglichen Regelung aus? Und dann werden die natürlich auch von uns entsprechend ausgebildet, auch dieser Führerschein gezahlt.
Okay. Was hast du dann? Also das heißt, du hast dann deinen Wehrdienst absolviert und wie ging es dann weiter bei dir?
Dann habe ich Maschinenbau studiert an der Uni in Technische Hochschule, so nannte sie sich damals noch in Darmstadt, allgemeiner Maschinenbau. Habe dann gewechselt an die TU München, bin eben mehr nach Süddeutschland gekommen. Ja, und mehr oder weniger durch Zufall in diese Nische gekommen. Es stand zur Diskussion der sogenannte Assistent der Geschäftsleitung. Und so bin ich in diese Nische, in den Transport, in die Montage, wofür wir ja auch bei Wimmer ganz klar stehen, reingerutscht.
Okay, dann lass uns mal darüber reden, wofür ihr genau steht. Also was ist denn, wer ruft euch? Wer braucht eure Hilfe? Was kann ich mir da vorstellen? Genau. Was sind das für Einsätze?
Wimmer Maschinentransporte steht eigentlich auf drei Beinen. Und das älteste Standbein, was wir haben, das suggeriert auch ein bisschen die Firmierung Maschinentransporte. Wir bauen Maschinen auf, ab, weltweit. Wir verstehen uns als international tätiger Dienstleister in der Verlagerung von gebrauchten Maschinen, im Aufbau von Neumaschinen. Das ist unser Kerngeschäft. Und auch der Name sagt ja, es gab mal einen Herrn Wimmer, der hat das Unternehmen vor mehr als 40 Jahren gegründet mit diesen Montagetätigkeiten. Dafür gab es natürlich auch einen Bedarf, ich sage jetzt mal bei MAN etwas abbauen im Werk und zu deren Zulieferer transportieren und dort diese Maschine zum Beispiel wieder aufbauen, weil der die Fertigung übernimmt. Somit war das Standbein Montage mit ersten LKW-Transporten gegründet.
Also,
Und vor 9 Jahren hat eben der Herr Wimmer das Geschäft aufgegeben beziehungsweise an die Felbermeier GmbH, an die Holding verkauft.
Okay, und du bist Geschäftsführer?
Ich bin Geschäftsführer und nochmal zurückzukommen zu den Standbeinen von Wimmern. Montage macht mit Sicherheit etwa die Hälfte von unserem Umsatz aus. Weitere 25% machen das Thema Kranleistungen aus, Autokrane. Und die restlichen 25%, die machen den Transport, wo wir uns heute zugetroffen haben, und das sogenannte Schwergutlager aus. Aber ich bin froh, wie gesagt, die Geschäfte bei Wimmer führen zu dürfen. Und wie ein Stativ ist natürlich auch, was auf drei Beinen steht, ist auch so eine Aufstellung in der Firma sehr gut. Weil erstens sind wir sehr breit aufgestellt, was unser Leistungsportfolio angeht. Und wenn es irgendwo mal ein bisschen schwächelt, geht es im anderen Bereich immer gut. Und das führt immer zu einer guten Laune.
Also Schwertransport muss ich mir so vorstellen.
Ja.
Also immer dann, wenn es kompliziert wird und darum geht, etwas gigantisch Großes, was ist etwas kolossal Großes, von A nach B zu bringen, wo quasi normale Betriebe aussteigen würden und sagen, ach, das kriegen wir nicht hin, da brauchen wir einen Spezialisten, da kommt ihr ins Spiel.
Genau, das ist unser Anspruch. Wir verstehen uns nicht als normaler Spediteur, der mit sogenannten 40 Tonnen diesem Planensattel von A nach B, von Hamburg auf Venedig fährt, sondern wie Sie richtig sagen, dann, wenn es speziell wird, und deswegen nennen wir die Transporte auch Spezial-, Sonder- oder Schwertransporte, dann kommen wir ins Spiel. Bleiben wir bei unserem Kunden MAN, wenn der eine neue Maschine bekommt und die wird bei einem Hersteller in Hamburg gebaut, muss die ja irgendwie mit ihren 40, 50, 60, 80 Tonnen transportiert werden, damit sie in München zur Verwendungsstelle kommt. Und da heben wir die Hand und sagen, das sind wir, wir können das. Wir laden die Maschine dort oben auf, fahren die entsprechend den Regularien, die eine Genehmigung vorgibt, von Norddeutschland, wo auch immer, von Italien, aus Frankreich zur MAN. Dort erwartet sie unser Autokran, unser Hubgerüst, was auch immer. Und das macht eben Wimmer aus. Neben dem Transport haben wir eben das angrenzende Geschäftsfeld der Montage. Wir transportieren da nicht nur mit einem Sonder- oder Spezialtransport, sondern wir haben hinten dran die Leistung der Einbringung der Montage.
Mhm.
Und wie sie richtig sagte, uns sprechen die Kunden an, wenn es breiter ist, wenn es höher ist, wenn es schwerer ist. Es kann auch sein, wir machen leichte Sachen. Auch ein ganz netter Spezialtransport war jetzt für das Deutsche Museum vor 4-6 Wochen. Da gibt es ein wunderschönes Video auch im Internet, wo man eine Schiffsschraube, die weiter über 100 Jahre vor dem Deutschen Museum gestanden hat, zur Flugwerft nach Oberschleißheim verlagert haben. Auch ein Sondertransport.
Und wie schwer war die?
Ja, die war jetzt gar nicht so schwer. Ich glaube, die hatte 40, 50 Tonnen, aber die haben wir auch so weit.
Schon.
Genau, ein bisschen genau. Ja, Sie müssen ja davon ausgehen, viel mehr wie 100 Tonnen an Gewicht, an Eigengewicht der Maschine oder der Anlage bringen sie eh nicht über deutsche und sonstige Straßen gefahren.
Das wäre interessant. Also wo gibt es ein Limit? Gibt es auch für euch eine Grenze? Du hast gerade gesagt, länger, höher, breiter, schwerer. Gibt es dann doch so Bereiche, die, wo ihr auch eure Hände gebunden sind, weil ihr vielleicht tatsächlich, wo wir gleich ohnehin drüber reden müssen, ich vermute mal, ihr habt einen ganz engen Austausch mit der Polizei dann oder überhaupt mit den Behörden, um sowas möglich zu machen. Aber gibt es Grenzen? Fangen wir mal mit dem Gewicht an.
Ja.
Also 100.
Mit Sicherheit, wie man auch aus den Medien hört, gibt es Grenzen baulicher Art. Brückenbauwerke, die vor 20, 30, 40 Jahren gebaut wurden, erste Spannbetonbrücken, die kommen natürlich jetzt in die Jahre. Also es gibt gar nicht diese Strecken über ganz Deutschland, die es ermöglichen, Schwertransporte zu fahren. Es gibt mit Sicherheit gewisse Rennstrecken, will ich sie jetzt mal nennen, die sich durch Deutschland ziehen. Aber um nach Hamburg zu kommen, kann es sein, dass man aufgrund dieser baulichen Gegebenheiten, also diese Brücken werden Zug um Zug abgelastet, so ist das Fachwort. Kann es sein, dass ich nicht von München, wenn wir zwei in PKW einsteigen und fahren nach Hamburg, fahren wir einfach nach Norden.
Fahren wir einmal außen rum, oder was?
Ja, genau, da fahren sie einfach mal über Ostdeutschland, weil da zurzeit eben die breiteren, die besseren, die neueren Autobahnen sind, fahren sie Umwege ohne Ende. Bedingt eben durch bauliche Schwächen, sage ich mal, die ist einfach jetzt so wie ein Flickenteppich.
Was trägt denn so eine Brücke?
Kann man nicht so allgemein sagen. Kann man überhaupt nicht sagen. Sie müssen davon ausgehen, dass wenn Sie mit einer Achse auf die Straße gehen, ist eine Achslast von 10 Tonnen zugelassen. Punkt.
10 Tonnen.
Wenn Sie jetzt dann mehr bewegen wollen, müssen Sie einfach sagen, Gewicht von der Maschine plus das Gewicht des Aufliegers, des Fahrzeuges, der Zugmaschine, das alles addiert wieder durch 10 Tonnen. Wenn Sie ein Gesamtgewicht eben von 120 Tonnen haben, brauchen Sie mal über den Daumen mindestens 12 Achsen, damit Sie in dem Rahmen der zulässigen Achslast bleiben von 10 Tonnen.
Ja, das ist vor allem, wir reden ja von Deutschland. Wir wissen ja, dass die Deutschen dafür bekannt sind, besonders gute Autobahnen auch zu haben im europäischen Vergleich. Wenn ich mir jetzt da Spanien oder Italien angucke, ich weiß nicht, Frankreich ist glaube ich auch nicht, also ich glaube, ich muss gar nicht weit gehen, oder?
Ja, also mit Sicherheit haben wir gute Autobahnen in Deutschland. Also ich möchte da gar nicht alles schlecht reden, aber es gibt einfach Brückenbauwerke auch in und um Köln herum, wo es über den Rhein und so weiter geht, wo ja einfach die Traglasten nicht mehr gegeben sind aufgrund der Baujahre und die müssen dringend saniert werden und da wissen wir natürlich auch, wie schwerfällig da, sage ich mal, gewisse Entscheidungen sind und eine Brücke da parallel vielleicht als Behelfsbrücke zu bauen, die andere abzureißen, neu zu bauen. Man sieht das ja auch über den Main, da bei Heidenfeld ist es, glaube ich, bei Würzburg. Also das sind umfangreiche Maßnahmen, die da getroffen werden müssen, finanzielle Art sowieso und mithin sind wir, und da kam man ja her, mit bedingt möglich, gewisse Strecken überhaupt zu fahren, gewisse Ziele zu erreichen. Und da kann ich natürlich auch wieder für unser Haus sprechen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, trimodal unterwegs zu sein. Eben nicht nur auf der Achse, sondern auch auf der Schiene, also auch im Schiff.
Ah, okay.
Und das
ist ja interessant. Also, okay. Also gut, Güterverkehr ist das dann oder auf der Schiene?
Ja, genau, das ist Waggons sind das. Das sind zum Teil spezielle Waggons, die wir auch in einer anderen in anderen Schwesterunternehmen im Haus haben, sind spezielle Waggons, die einfach für schwere Lasten gebaut sind. Da gibt es gewisse Adapter, Schnäbel und so weiter, um diese Transformatoren oder die einfach mal 200-400 Tonnen auf die Schiene dann bringen. Mhm. Die bringen sie auf der Straße nicht mehr gefahren. Mhm. Auf dem Schiff auch.
Im Container, im Schiff dann? Oder?
Ja, Quatsch. Das ist dann, sag ich mal, Breakbulk, das ist ein großer Klotz, um es mal bildlich zu sagen.
Der mit dem Kran da drauf gehoben
Kran,
wird?
Kran, ein Kran, zwei Kran, Schwimmkran, Hafenkran.
Das ist ja, also das Lustige ist ja, also ich würde ja so sagen, so von der Logistik her ist das ja wahrscheinlich nie langweilig. Ne? Das ist ja dann immer, man muss sich ja dann auf jedes Projekt neu einstellen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, da einen Kostenvoranschlag zu machen. Ne? Man muss ja erstmal überlegen, Moment mal, das muss ich, also, weil ich könnte mir, also das werden wir bestimmt von dir dann gleich nochmal im Detail erfahren, weil das interessiert mich nochmal, dieser Weg vom Anruf des Kunden. Ich möchte jetzt das und wir können ja gleich das gerne mal am Beispiel der Schiffsschraube machen und dann mal überlegen, ja, wie kriegen wir das denn jetzt nach Schleißheim und darunter Schleißheim und der Weg dahin, wie lange der dauert, das würde mich mal interessieren. Aber wir machen noch mal ganz kurz da weiter. Wir haben gesagt, Gewicht ungefähr 100.000 hast du?
Also 100 Tonnen, sag ich mal.
100 Tonnen, Entschuldigung.
Als Eigengewicht von der Maschine, von der Anlage.
Pro Achse hast du gesagt 10.000 Tonnen?
10 Tonnen pro
10 Tonnen.
Achse.
10 Tonnen pro Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen. Also 10 Tonnen und insgesamt so 100 Tonnen.
Gute 100 Tonnen, ganz genau.
Das wäre ein bisschen viel, ja. Da geht's selbst, ja, okay, ist alles gut. Prima, okay, das heißt, da haben wir ungefähr einen Richtwert, was das Gewicht betrifft. Wie ist es denn mit der Höhe, haben wir schon gehört? So ein Flügel kann bis zu 70 Meter
sein? Sag mal, ein Flügel, wenn ich den auf der Straße transportiere, habe ich den natürlich liegend. Ja. Gell? Er steht nicht in der Luft wie auf diesem Plate. Oder in diesen Spezialsituationen auf diesem Selbstfahrer. Da muss man unterscheiden von dem Thema, wo wir eben gesprochen haben. Das sind diese Selbstfahrer. Das ist kein klassisches Straßenfahrzeug. Ja. Aber so ein Flügel erstmal auf der Straße, der kann dann eine Länge von 30, 40 Meter haben. Er liegt dann und das ist unkritisch. Und die Achsen werden nachgelenkt und dann komme ich auch entsprechend um meine Kurven und kann gewisse Radien bedienen.
Mhm. In der Breite? Ist ja vorgegeben, oder?
Ja, Breite Meter, ist oder? Eigentlich auch nur, sage ich mal, in Baustellen ein echtes Thema. Wenn
ist das 3 Meter, 4 Meter? Wie ist nochmal die offizielle?
Kann man auch nicht pauschal sagen. Mhm. Wenn eine Baustelle zum Beispiel eingerichtet ist, ist die Fahrspur mit Sicherheit die linke reduziert, vielleicht sogar nur auf 2,5 Meter, die rechte bei den LKWs auf 3 Meter, 3,20 Meter. Aber das kann man nicht pauschal sagen. Das ist einfach auch den örtlichen Gegebenheiten geschuldet. Und wenn dann so eine Baustelle für uns genehmigt wird, dass wir durchfahren können, ist es ein ums andere Mal so, dass gewisse Leitplanken oder Markierungen weggebaut werden, der Verkehr wird kurz gestoppt und dann wird man durch so eine Baustelle, wo ich dann auf der linken Spur meine 2,5 Meter habe, meine 3,5 Meter auf der rechten Seite habe, kann ich mit meinen 4,50 Meter dann alleine durchfahren, weil links und rechts kein PKW, geschweige normaler LKW vorbeipasst. Dann fährt die Polizei vorne, schaut, dass alles frei ist, hinten bleibt sie stehen und dann darf ich quasi mit meinem Schwer- oder Sondertransport durchfahren. So viel zur Breite. Und dann haben wir natürlich ein Höhenthema, ist auch ganz klar, da sagt die StVO erstmal 4 Meter. Ja, genehmigungspflichtig sind die Themen sowieso, an das müssen wir uns halten. 4,20, 4,30 auf gewissen Strecken zu fahren, ist kein Problem. Aber darüber hinaus wird der Aufwand, was Breite als auch Höhe angeht, richtig, richtig groß.
Aber du hast ja dann doch irgendwo einen Tunnel, wo du durch musst. Das geht ja dann einfach schon mal nicht. Du musst ja dann wirklich drumherum fahren.
Ja.
Und du, lass uns auch gleich mal über die Geschwindigkeit sprechen. Also so ein Transporter, von dem wir jetzt sprechen, der jetzt wirklich so, sagen wir mal, in diesen Grenzbereich geht, sowohl vom Gewicht, von der Breite, von der Höhe, ist der da mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs?
Es gibt mit Sicherheit die ein oder andere Situation, wo wir mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind. Wir haben auch mal einen Linsentransport gehabt über eine Brücke. Die Brücke als solches gab es zwei Spuren in die eine Richtung, zwei Spuren in die andere Richtung. Und wären wir auf einer Richtungsbrücke gefahren, hätte es das Gewicht nicht gehalten. Also haben wir uns gedacht, wir fahren schräg. Will heißen, mit den gewissen Achsen auf der einen Seite mit den anderen Achsen auf der anderen. Also sind wir schräg über die Brücke gefahren, haben eben das Gewicht auf die
zwei Seitenplanke in der Mitte?
Weg. Sowas muss dann weg.
Das muss dann weg.
Genau.
Abgebaut werden.
Richtig, richtig. Verkehrslenkende Maßnahmen, Ampel werden weggebaut, Schilder werden weggebaut, es werden Leitplanken weggebaut.
Aber Moment mal, also okay, dann müssen wir gleich wirklich mal auch über Kohle sprechen. Das ist ja irre. Also das heißt, es muss sich doch irgendwo noch rentieren, was auch immer ich vorhabe zu bauen, ja, wenn ich allein so einen gigantischen Aufwand betreiben muss, dass ich wirklich mal eben die Autobahn demontiere, um sie danach wieder zu montieren. Was ist?
Das sind mit Sicherheit Highlights, aber Sie haben schon recht, es gibt Unternehmen, die einfach in Deutschland oder auch im EU-Ausland gewisse Gewichte, gewisse Dimensionen fertigen. Die haben ihre Rennstrecken, die wissen, wie sie zum Wasser kommen, um es vielleicht Trial-Modal zu machen. Das heißt,
ihr nennt das Rennstrecke?
Das ist voll. Ich nenne das jetzt einfach mal Rennstrecke, weil Sie können sich hier ins Auto setzen und sagen, wie komme ich zur MAN nach Karlsfeld, und dann gibt es wahrscheinlich 100 Varianten und das Navi schlägt Ihnen eine vor. Und Sie können in der Regel nach jeder fahren. Bei unseren Sonder- und Schwertransporten geht das nicht. Wir schauen uns erstmal an, wo geht es los, wo geht es hin? Was sind überhaupt Strecken, die für uns interessant sind? Und wenn es dann in diese eben beschriebenen Dimensionen reingeht, wird eine Fahrt gemacht, ein Mann oder zwei mit Messgeräten, mit Fotoapparaten sind wir unterwegs und schauen, aha, wie komme ich hier um die Kurve, wie weit komme ich da? Stopp, geht nicht, also gehe ich wieder zurück, suche mir einen neuen Weg. Ja, wir wissen schon, wie diese Rennstrecken zum Teil sind, aber wenn es dann in die Detaillösung geht, auf die letzten Meter, dann müssen solche Aufwendungen gemacht werden, dass man einfach die Strecke erkundet, dokumentiert, einreicht, Genehmigung bekommt und am Ende des Tages auch fahren darf.
Okay, dann reden wir jetzt mal Tacheles. Wir machen das jetzt mal an einem konkreten Beispiel. Ja, Entschuldigung, Wasser, ja. Hier, ja. Es ist, also ich muss mal eben sagen, für euch da draußen, ihr habt ja keine Ahnung, es ist sauheiß, ja, beziehungsweise ihr habt sehr wohl eine Ahnung, weil es ist ja aktuell überall in Deutschland wahnsinnig heiß. Und deswegen trinken, trinken, trinken. Auch eine Empfehlung an euch. Der Holger macht das auch gerade, ich auch. Gehen wir es doch mal gerne anhand eines Beispiels durch, ja? Hast du ein eigenes? Sollen wir die Schiffsschraube nehmen oder hast du noch was Größeres?
Können wir gerne mal an die Schiffsschraube, weil da kann der ein oder andere das vielleicht auch nochmal im Internet sich anschauen. Es gibt immer Größeres, gar keine Frage.
Okay, jetzt sag nochmal, was war die Ausgangssituation unter Schleißheim?
Deutsche Museum zur Flugwerft nach Oberschleißheim.
Okay.
Schiffsschraube, die seit 100 Jahren, mehr als 100 Jahren als Wahrzeichen vor dem alten Haupteingang des Deutschen Museums steht.
Okay, was haben wir für einen Weg ins Insgesamt, was waren das? Ist gar nicht so.
Ich muss es jetzt auch schätzen, ich habe es nicht im Kopf, aber vielleicht sind das 20 Kilometer, wenn überhaupt.
Okay, das kommt jetzt bei euch, ruft einer an und sagt, ja, wir würden die gerne vom Deutschen Museum nach Unterschleißheim bringen. Wie legen wir los? Was passiert?
Genau, man trifft sich vor Ort, man macht eine Ortsbegehung, schaut sich einmal.
Also erstmal im Deutschen Museum trifft
man sich. Man trifft sich vor Ort und vereinbart eine sogenannte Ortsbesichtigung. Dazu lassen wir uns in der Regel schon einiges an technischen Unterlagen kommen, wo heraus Gewichte hervorgehen, Dimensionen, dass man einfach schon eine Idee hat und sich auf diesen Termin vor Ort vorbereiten kann. Und dann steht man vor seinem Gut, vor seinem Transportgut und überlegt einfach, ja, das ist ja hier aufgestellt. Wie kann ich es überhaupt transportieren? Sind die Dimensionen so, dass ich es auf die Straße bringen kann? Bin ich zu hoch? Was auch immer. Kann ich dieses Gut, weil es ist ja für ein Ausstellungsstück da, das gestanden.
Also hochsensibel, sprich man.
Ja, also Kulturgut.
Genau.
Industriekultur. Seit mehr als 100 Jahren war man irgendwo in einem großen Frachtschiff oder so drinnen und war halt ein sogenanntes Exponat.
Mhm.
Ein Industriegut, was
da ist Vorsicht geboten.
Ja, die Herren und Damen vom Deutschen Museum waren immer sehr wachsam, haben uns immer sehr gut unterstützt, aber auch auf die Finger geschaut, dass wir entsprechend sensibel.
Ach, die sind euch nicht von der Pelle geirrt.
Nein, aber wie gesagt, ich denke, wir waren am Ende des Tages sehr zufrieden, aber sie haben das mit Argusaugen zu Recht begutachtet.
Mhm.
Aber zurückzukommen, man führt diese Ortsbesichtigung durch und dann sieht man so eine Schiffsschraube abgeständert, also auf zwei Unterbauten, die sind ja natürlich nicht für den Transport gedacht, weil das ist nicht verbunden. Ich will jetzt gar nicht mit teilbarer Ladung und solchen Dingen anfangen, aber ich muss natürlich einen Zustand von meiner Maschine oder jeder Schiffsschraube haben, der transportfähig ist. Und da haben wir uns einfach überlegt, was machen wir? Fahren wir das im Ganzen? Was hat das dann an Auflagen? Da sind Straßenbahnleitungen. Da sind wir wieder bei dem Thema, eben waren wir bei den Leitplanken oder Schildern oder Verkehrsampel. Da muss ich vielleicht eine Straßenbahnleitung heben, damit ich drunter durchfahren kann.
Lass uns mal von den Maßen noch mal kurz von dieser Schiffsschraube sprechen. Wie ungefähr, Gewicht hattest du schon gesagt, wie viele Tonnen waren es?
Ich glaube, 50? 50 Tonnen waren es etwa brutto, ja. Genau. Da ist eben
also machbar.
Eine Antriebsachse, 4 Flügel. Es ist, wie gesagt, eine riesige Schiffsschraube.
Wie groß ungefähr?
Ja, die Flügel, die ich glaube, hat jeder gut 3 Meter gehabt, also im Durchmesser weit über 6 Meter. Und dann sind wir natürlich in der Höhe 6 Meter, wir sind in der Breite 6 Meter und das Ganze mit der Antriebswelle war, glaube ich, um die 10 Meter lang.
Das ist schon...
Die Länge, gar kein Thema. Ja. Die Breite, sage ich mal, bringt man auch irgendwo hin, mit 6 Meter zu fahren, aber 6 Meter in der Höhe, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und dann ist es natürlich schön, wenn man die Fahnen von Wimmer vertreten kann, weil wir so breit aufgestellt ist. Wir haben die entsprechenden Kranleistungen im Haus, wir haben die entsprechenden Montageteams im Haus und dann haben wir dem Deutschen Museum einen Vorschlag gemacht, wie wir es zerlegen würden, so groß, dass so groß wie möglich bleibt, so wenig als möglich zerlegt wird. Das haben wir auch entsprechend dokumentiert und skizziert, wie wir das machen wollen. Das wird alles bei einer Ortsbesichtigung besprochen.
Das heißt, in wie viele Einzelteile habt ihr dann diese Schiffsschraube
zerlegt? Wir haben am Ende des Tages, wir wollten es erst schon mehr Teile zusammenlassen, aber wir haben nachher die 4 Flügel weggebaut und sind dann ganz klar von Gewicht und Dimensionen runtergekommen.
Okay, also die 4 Flügel sind
demontiert worden.
Okay. Genau. Und ist das nicht auch wahnsinnig schwierig, bei so einer 100 Jahre alten Schiffsschraube solche Schrauben zu lösen?
Ja, das sind ja Schraubendurchmesser. Wir kennen 17er Schlüssel, das sagt man ja zum Spaß, gell? Ja. Aber da geht es ich weiß nicht, aber das sind 50, ich muss überlegen. 50 Schrauben sind es leicht gewesen, die Durchmesser davon waren bestimmt 12, 14 Zentimeter. Da muss man natürlich auch überlegen, Gott, wenn das Ding seit ewigen Zeiten da stehen, lösen sich die Muttern, bringe ich diese Schrauben, diese Muttern gelöst. Aber das haben wir auch mit der entsprechenden Technik. Da gibt es
hydraulische.
Tricks nicht unbedingt. Das ist mit Technik.
Hydraulik einfach, um die Kraft aufzuwenden.
Ne? Hydraulische Drehmomente gibt es da, um diese Kraft anzubringen. Und das hat auch super funktioniert. Wir haben da erstmal getestet an einem Flügel. Und dann haben wir Zug um Zug die Flügel weggebaut, haben die auf Transporter verladen, sauber und ordentlich
aber die
Ladung
Straße.
Gesichert, alles über die Straße und sind dann mit 3 Sondertransporten, weil sie immer noch schwer waren, nach Oberschleißheim gefahren.
Kolonne.
Ja. Und haben es dann wieder aufgebaut.
Okay, aber jetzt warte mal, das ging mir jetzt zu schnell. Denn okay, ihr taucht da auf, ihr guckt euch das an.
Ja.
Hackt einen Schlachtplan aus.
So ist es, ja.
Und dann kommt dann erst der Moment, wo ihr ihn vor Ort vorschlägt, dem Kunden vorschlägt, oder kommt erst der Moment, wo ihr zu den Behörden geht und sagt, hey Leute, wir haben ein Attentat auf euch vor, wir müssen das hier irgendwie über die Bühne bringen, was ist euer Statement? Wie ein Architekt, der, nachdem man einen Plan entworfen hat, erstmal zu den Behörden gehen muss und sich das alles genehmigen lassen muss.
Genau. Na, wir wissen natürlich schon, was in etwa genehmigungsfähig ist, aber wir haben noch einen entscheidenden Punkt vergessen, das ist natürlich, wer zahlt, das wissen wir. Und
in dem Fall der Steuerzahler, oder?
Ja, das läuft über das Deutsche Museum und da gibt's natürlich meines Wissens sehr viele Gönner, auch öffentliche Zuschüsse für solche Themen. Das ist jetzt nicht über irgendeine Steuer abgewickelt worden. Aber um da nochmal zurückzukommen, ja, man macht diesen Schlachtplan, ja, man bringt den auf das Papier, man stellt ein Angebot, wo man nochmal ganz klar darlegt, was man wann wie macht und unten drunter steht natürlich eine Zahl. Genau so ist es. Am Ende des Tages geht es um eine Zahl.
Ja, nennt
die
mal.
Wird das war jetzt, sag ich mal, wir...
Ich habe überhaupt keine Idee. Keine Idee, was es kostet.
Sie können auch nicht sagen, 10 Tonnen kosten 10.000 Euro oder 100 Tonnen kosten 100.000 Euro. Das kann man nicht sagen, weil jedes Projekt ist anders da. Jedes Projekt hat seine Besonderheiten. Und von daher gibt es ja gar keine Faustformel, dass ich das einfach
hochrechnen kann. Aber was ist das Teure? Die Zeit, die ihr investieren müsst am Ende? Oder ist es die Technik, die ihr aufbringen müsst? Also sprich, das Fahrzeug?
Mit Sicherheit spielen da viele Faktoren rein. Es ist einmal das Thema Personal, gar keine Frage, weil sie brauchen für so eine Arbeit auch Monteure.
Reden wir da auch mal konkret. Was haben wir von dem Moment des ersten Anrufs bis zum letzten Flügel, letzten Schraube, die am Flügel vor Ort in Unterschleißheim montiert ist? Wie viele Menschen sind daran beteiligt?
Ja, mit Sicherheit bei der Ortsbesichtigung sind von der Kundenseite 1, 2, 3 Kollegen dabei.
Dann lassen wir die mal weg, die muss ja nicht bezahlt werden.
Ja, genau. Aber sie haben natürlich ihre Wünsche, die haben ihre Forderungen, die müssen auch klar artikuliert sein. Dann ist es auf unserer Seite ein Projektleiter, der sich das eben anschaut, der das Engineering macht, der eine Kalkulation macht, der das Angebot legt und dann eben auch mit dem Kunden durchspricht. Ist es das, was er wollt? Passt der Preis? Gibt es vielleicht Nachlass? Wie auch immer. Und dann wird man beauftragt. Dann kommt eigentlich erst das Go. Bis dahin haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, was die Transporte angeht, was ist genehmigungspflichtig, welchen Vorlauf zeitlich brauchen wir da, sind es 4 Wochen, die wir anrechnen müssen? Geht es vielleicht in 2 Wochen? Jetzt beim Deutschen Museum hat man mit Sicherheit ein öffentliches Interesse. Dann gehen gewisse Dinge, weil von Amts wegen da, sag ich mal, sehr viel
Kulanz.
Wir müssen auch das machen, was jeder andere machen muss. Aber es wird natürlich dann, sag ich mal, unter diesem allgemeinen Gesichtspunkt noch vielleicht ein bisschen schneller gepusht und dann kriegt man auch innerhalb von 14 Tagen eine entsprechende Genehmigung und kann die Teile dann fahren.
Also in dem Fall euch sogar recht, wenn es ein öffentliches Interesse gibt, weil dann vielleicht auch das Interesse von den Behörden da ist, ein bisschen schneller zu arbeiten.
Ja, es gibt mit Sicherheit dann intern schon gewisse Absprachen. Wir haben auch beim Theater am Gärtnerplatz zum Beispiel gearbeitet, haben da auch einen Schwertransport von...
In München
von
übrigens, wunderschön. Genau, ja.
Von so einer Bühne, da gibt es eine Bühne für die Technik und das war auch...
Achso, vielleicht auch nochmal, Entschuldigung, fällt mir gerade mal ein, wir reden hier so selbstverständlich, also das Deutsche Museum in München, davon ist die Rede. Und Unterschleißheim ist in der Nähe von München. Deswegen haben wir vorhin hier so selbstverständlich gequatscht, weil wir beide einigermaßen ortskundig sind. Nein, für alle da draußen, die das nicht wissen, entschuldigt, Schande über mein Haupt, hätte ich mal ein bisschen konkreter machen können. So, da sind wir wieder, entschuldige. Wir haben auch noch nicht, also trotzdem, sag nochmal kurz, Personal. Wie viele Menschen sind da von eurer Seite aus dann am Ende beteiligt?
Wenn der Auftrag dann erteilt wird, dann geht ja bei uns aus, sag ich mal, der Auftrag richtig los. Will heißen, der Projektleiter gibt es weiter an die Montage- und Transportdisposition. Mithin sind das mindestens wieder in jeder Abteilung eine Person, die sich mit dem Thema beschäftigt. Transport, welche LKWs kommen zum Einsatz, wann kommen die zum Einsatz, welches Personal kommt zum Einsatz, in welcher Anzahl. Kranleistungen waren eben auch notwendig, Arbeitsbühnen, alles. Und ja, dann kommen wir ganz schnell in-house 3, 4 Personen. Den Kreis versuchen wir schon noch sehr klein zu halten, übersichtlich zu halten, die Kommunikationswege kurz zu halten. Also ich sag mal, eine Handvoll Mitarbeiter in-house, bevor überhaupt sich eine Schraube löst oder ein Rad sich bewegt. Mhm. Und das ist so, kommt immer aufs Projekt drauf an, eine Woche bis 3, 4 Wochen vor dem eigentlichen Montagestart.
Also ungefähr einen Monat Vorlauf maximal.
Hatten wir da auch, genau, den brauchst du auch einfach,
was die Transportgenehmigung,
dass ich die entsprechende Technik auch frei habe. Wir in der Unternehmensgruppe Felbermayr haben rund 400 Zugmaschinen und entsprechende Anzahl überzählig an Auffliegern. Also wir können schon aus dem Vollen greifen, aber man kann ja nicht jeden Transport mit jedem Fahrzeug durchführen. Also von daher müssen wir dann auch schauen, dass das entsprechend getaktet wird, dass die entsprechenden Kapazitäten frei sind, die personellen Kapazitäten dazu passen, als auch die Krantechnik. Und das ist irgendwo, sag ich mal, immer zwischen einer Woche und einem Monat bei normalen Projekten. Bei größeren Projekten kann das auch ein halbes Jahr sein.
Und dann kommt Tag X.
Dann kommt der Tag X, dann wissen die LKW-Fahrer, wann sie wo zu stehen haben, da wissen die Monteure, wann sie wo zu beginnen haben, die Schrauben zu lösen. Auch das war ein Team von 4 Leuten, ein Kranfahrer dazu, die LKW-Fahrer. Also da kommen mal schnell 10 Personen zusammen, die dann so ein Transportprojekt abwickeln.
Und dann gibt es Polizei.
Dann gibt es erstmal Montagezeiten. In dem, wie wir es dann demontiert haben, haben wir gesehen, dass es so gut ging. Und dann haben wir eigentlich soweit alles demontiert, dass wir keine Notwendigkeit hatten, was Polizei oder verkehrslenkende Maßnahmen oder anging. Das war für uns am Ende des Tages ein normaler Transport in der Abwicklung normal.
Okay, da brauchte man gar keine Straßensperrungen und dergleichen. Weil, ja.
Das war dann, sage ich mal, weil wir sehr gut in der Montage da funktioniert haben, hat das uns in der Transportleistung viel erspart. Mhm. Das muss man sagen.
Okay, also das ist immer der entscheidende Moment. Also ihr versucht quasi so unauffällig und unauffällig wie möglich das Ganze zu organisieren und vorzubereiten. Und wenn das Schwierige ist, also ich meine, der Worst Case ist ja wahrscheinlich wirklich, dass echt Autobahnen gesperrt werden, ne?
Ja, Autobahnen werden ja in der Regel nicht per se einfach so aus heiterem Himmel gesperrt, aber sie sprechen schon ein Thema an, was uns passieren kann, ist natürlich im Herbst oder im Frühjahr Nebel, im Winter Schnee und dann kann es natürlich sein, dass so ein Sonder- oder Schwertransport abgestellt wird, gell? Weil einfach die Sicht nicht da ist, dann heißt es an den nächsten Rastplatz, an den nächsten Parkplatz zu fahren, dann wird so ein Transport abgestellt, weil keine Sicht da ist, weil Schneeklette ist. Und dann, dann müssen solche Transporte zu Recht, sage ich auch ganz klar, im Interesse der Sicherheit für Dritte als auch unserer eigenen Sicherheit, müssen da von der Straße.
Mhm. Und das ist natürlich eigentlich wahrscheinlich logistisch ein Albtraum, oder?
Ja, in der Regel ist es wirklich, weil dann werden viele Themen unkalkulierbar. Wenn man dann, sage ich mal, diese Rennstrecke auf die Überseehäfen nach Norddeutschland fährt und hat Schiffstermine, hat mit dem Kunden auch ganz klare Vereinbarungen getroffen. Wir laden in München hier und sind in Hamburg in 4 Tagen. Ja, und ich habe einfach schneeglatte Fahrbahn und komme nicht weiter und stehe eine Nacht. Und dann wird's mit Schiffsterminen, ja, dann runzel ich dann auch die Stirn, da sind wir oftmals wirklich ausgeliefert. Mhm. Und das bedeutet natürlich für die Kollegen in der Disposition,
keine Termine auf den Winter legen. Im Winter habt ihr alle frei wie die Bauarbeiter. Ja, da ist es ja wirklich so.
Aber auch da müssen wir Umsatz machen und da müssen die Achsen rollen, gar keine Frage. Aber das macht uns das Leben dann vielleicht ein ums andere Mal doch schwer.
Aber ist das schon so, dass ihr, also ich kann ja mal fürs Fernsehen reden, bei uns ist es tatsächlich so, dass in aller Regel viel lieber im Sommer gedreht wird. Das liegt ganz einfach daran, weil es effizienter ist, da sind nämlich die Tage länger. Mhm. Und gedreht wird in der Regel dann, wenn die Sonne da ist und wenn bis sie untergegangen ist. Und im Sommer, im Winter weiß man, sind die Tage deutlich kürzer, also deutlich ineffizienter. Mhm. Weswegen man versucht, so größere Projekte in den Sommer zu legen. Mhm. Ist das bei euch auch so?
Ja, ich sag mal, diese Sonder- und schweren Maschinen, das ist die sogenannte Investitionsgüterindustrie. Also und diese Investitionsgüter sind ja immer schnell im 7-stelligen und höheren Bereich. Diese Investitionen, die da getätigt werden, haben einen gewissen Vorlauf im Engineering von den Unternehmen, dann werden sie gebaut und dann stehen sie irgendwann natürlich zum Transport zur Verfügung. Und das ist absolut, sage ich mal, dem Bestelltermin und dem Liefertermin geschuldet, aber keiner Jahreszeit. Wir haben mit Sicherheit gewisse Zyklen, da fallen eben Ferienzeiten, wo es einfach in den Unternehmen ein bisschen ruhiger wird und dann wird vorher geschaut, dann werden diese Anlagen, ja, durchgedrückt, dass sie noch vor den Ferien rauskommen, gleich auch zum Jahresende. Also von daher haben wir mit Sicherheit den einen oder anderen Zyklus drinnen, aber nicht von der Jahreszeit abhängig.
Okay, schließen wir das nochmal eben mit der Schiffsschraube ab. Das heißt, wir haben ungefähr einen Vorlauf von 4 Wochen gehabt. Dann ist das Ganze in dem Fall recht simpel gewesen, weil ihr das so geschickt aufgeteilt habt, demontiert habt, dass es einfach auf 3 LKWs oder wie viele LKWs verteilt habt. Ja. Und dann war das schnell
in der Woche
erledigt.
War die Maschine oder diese Schiffsschraube von München raus nach Oberschleißheim verlagert, ja.
Was war aufwendiger, demontieren oder unter wieder zusammenbauen?
Da war mit Sicherheit die Demontage, weil wir da auch viele Unbekannte hatten, weil wir eben nicht wussten, was erwartet uns, wenn was 100 Jahre aufgebaut ist. Geht das so einfach, wie wir es uns konzeptionell erarbeitet haben oder steckt irgendwo im Detail der berühmte Haken. Na, das hat gut geklappt. Waren wir sehr zufrieden.
Jetzt haben wir gerade schon mal kurz darüber gesprochen, wer ist an sowas beteiligt? Also was brauche ich? Ich brauche natürlich Ingenieure. Ne? Dann ist wahrscheinlich derjenige, der sich da trifft mit dem Kunden zum ersten Mal.
Projektleiter, die bringen mit Sicherheit sehr viel Erfahrung mit. Ausbildung, kann das ein Meister sein, kann das ein Techniker sein, kann das ein Ingenieur sein. Also da haben wir auch vielfältige Variationen bei uns im Haus.
Aber was ja wirklich definitiv dann bei diesen Planungen über die Straße dabei sein muss, ist ein Statiker, oder?
Ja, aber das sind eben Themen, wo wir auch uns schon überlegen, was wird die Wegstrecke sein. Und wenn wir dann natürlich Brücken haben, wir haben jetzt einen Transport ins Oberinntal gehabt, die Maschinen, muss ich gerade überlegen, wo kamen die überhaupt her? Ah ja, genau, die kamen aus Erfurt, genau, also aus Erfurt, aus einer davon einem Maschinenbauer und kamen nach Imst nach ins Oberinntal. Und wie der Name ja schon sagt, im Inntal habe ich einige Brücken mit der Autobahn, die ich da immer wieder queren muss. Und wenn ich dann natürlich eine Genehmigung dort beantrage, kann es sein, so war es eben auch in dem Fall, dass die ganzen Brücken statisch gerechnet gehören. Auf das Gewicht, wie man fahren will.
Und da will ich kein Statiker sein, ganz ehrlich. Diese Verantwortung will ich nicht tragen. Wenn ich mir überlege dann, wenn dieses Beispiel, was du vorhin genannt hast, wo ihr euch dann da schräg über diese Brücke, über beide Fahrbahnen bewegt, das ist ja alles Theorie. Was mache ich denn, wenn das doch gar nicht in dem Zustand ist, in dem ich es vermute? Ich meine, ich als Laie sage das jetzt. Ja? Vielleicht sagt der Statiker, nee, da kann nichts passieren. Ja,
die Bauingenieure haben mit Sicherheit eine sehr fundierte Ausbildung und die Brücken werden nicht das erste Mal gerechnet. Es gibt einmal Erfahrungswerte und man weiß, welches Baujahr. Man weiß, ob Stahlbeton in Mischung, was auch immer. Und ein Statiker rechnet schon so, dass es am Ende des Tages sicher ist. Mhm. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Da gibt es mit Sicherheit immer einen Faktor drinnen, der für die Sicherheit spricht. Aber um dann da nochmal zurückzukommen, das sind Aufwendungen, die wir tätigen müssen, ganz richtig, die da heißen, die Brücke muss nachgerechnet werden, diese Brücke muss nachgerechnet werden. Und dann kann es auch sein, dass man wieder Maßnahmen treffen muss, damit man überhaupt über die Brücke fahren kann. Einfach als Stichwort, es nennt sich Flyover. Flyover, ich lege einfach vor der Brücke und nach der Brücke habe ich dann meine Auflager und habe eine, sag ich mal, Art Behelfsbrücke über die Bestandsbrücke.
Verstehe ich nicht.
Verstehen Sie nicht? Wenn ich mit meinem Transport über eine Brücke fahren will, stehe ich natürlich mit meinen Achsen, mit meinen Rädern auf diesem Originalbauwerk. Fahre von links nach rechts drüber. Jetzt ist diese Brücke statisch gerechnet worden.
Und reicht
man
nicht,
stellt fest, es reicht nicht.
Ja?
Genau, und dann gibt es ein sogenanntes Flyover, sowas haben wir eben auch im Haus.
Eine Brücke auf der Brücke?
Ja, die Brücke, sag ich mal, wird ersetzt durch dieses Flyover, wie der Name ja schon suggeriert. Fliege ich zwar nicht da drüber, aber ich lege vor und nach der Brücke habe ich dann meine sogenannten Auflager und überspanne diese Bestandsbrücke und
das Gewicht
darüber.
Liegt dann wo an den Rändern?
Das liegt außen.
Außerhalb
auf einem,
der Brücke.
Genau, außerhalb der Brücke.
Okay, das ist ja raffiniert.
Das sind dann meine Auflager.
Also ich hoffe, ich hatte jetzt gerade Unterstützung von Holgers Gestik. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch gerade folgen konntet, aber das ist ja, da komme ich nochmal zurück zu meiner Ausgangsunterstellung. So geht nicht, gibt's nicht, ne?
Geht nicht, gibt's nicht, das ist richtig. Also uns fällt da in der Regel immer was ein und unser Haus ist da sehr breit aufgestellt, was auch eben die technischen Möglichkeiten angeht. Geht's nicht, gibt's nicht, das ist richtig.
Okay, aber jetzt fallen mir zwei Sachen dazu ein. Nummer eins ist, richtig kalkulieren kann man das ja dann immer gar nicht, weil wenn sowas dann passiert und ich habe jetzt vielleicht einen Kostenvoranschlag gemacht, weil ich mir das so und so vorstelle oder unsere Leute bei Wimmer Maschinentransporte sich das so vorstellen und dann merkt man aber hinten raus, die Statiker sagen jetzt doch was anderes. Wie macht man das dann? Verhandelt man einfach nach oder wie läuft sowas?
Ein absolutes Thema. Also wir haben sehr viele Kunden, die erwarten einen Fixpreis, komme was wolle.
Ja.
Komme was wolle. Ja. Das ist mit Sicherheit, man kann gewinnen, man kann verlieren. Es gibt auch Kunden, wo wir einfach mit vereinbaren können und das macht auch Sinn. Diese sogenannten verkehrslenkenden Maßnahmen werden aufgezeigt und werden dann übernommen. Weil wir haben mit Sicherheit aus der Erfahrung viel, viel Gefühl dafür, was uns erwartet. Wir können auch oftmals abschätzen, welche verkehrslenkenden Maßnahmen, sprich Statik oder sonstige Maßnahmen zu treffen sind. Das können wir versuchen zu überschlagen und dann wird das in der Regel separat vom Kunden dann gezahlt auf Nachweis. Aber es gibt auch den Punkt, dass der Kunde sagt, ihr seid die Profis, ihr müsst wissen, was auf euch zukommt, was kostet's. Peng.
Und da kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Da muss man ja mega gut versichert sein, oder?
Versicherung.
Auch, dass wenn irgendwas passiert, ja, bei diesem Gewicht, ja, von dem wir da reden, ja.
Toi, toi, toi. Also klar, man gehört versichert. Es ist ein absolutes Thema. Man haftet, das ist ja erstmal das Thema, man haftet für das, was man da tut und kann viele Dinge versichern, nicht alles. Mhm. Aber da sind wir auch sehr gut versichert. Wie gesagt, wir als Wimmer seit über 40 Jahren im Markt, unsere Mutter Felbermayr, also da sind wir schon ein richtiger Konzern, zwar irgendwo noch ein Familienunternehmen, aber ein Konzern, und das Thema Versicherung ist ein Thema bei uns in dieser Größenordnung, 2800 Mitarbeiter.
2800?
Ja, 2800 Arbeitsbühnen, über 400 Autokrane, über 400 ziehende Einheiten. Da, und jetzt habe ich noch keine PKW-Anzahl genannt, dann können Sie sich vorstellen, wo das Versicherungsvolumen,
das, ja?
Wo das Versicherungsvolumen liegt, ja.
Okay, das heißt, also ihr operiert in ganz Europa eigentlich? Oder?
Richtig.
Ja,
kann man sagen, Europa. Wir in der Montage auch weltweit. Wir sind gerade wieder in China unterwegs. Wir waren in Kasachstan. Also, aber die Transporte sind europaweit, ja.
Okay, und jetzt reden wir mal über Superlative. Was ist denn so, also in alle Richtungen, da fallen mir tausend Sachen ein, was mich da interessiert. Aber also, was war so das abgefahrenste, aufwendigste Projekt, was dir in deiner bisherigen Zeit je untergekommen ist?
Für mich sind es gar nicht so die schweren Dinge, sondern die Komplexität von einem Projekt. Und was vor 2, 3, 4 Jahren ein sehr schönes Projekt war, ist, weil eben auch das Trimodale stattgefunden hat. Ein Transport zunächst auf dem Wasser, dann auf der Straße. Dann sind wir auch noch ein bisschen Gleis gefahren. Also das sind so Themen, wo ich sage, das ist eine Herausforderung.
Triathlon, ne? Fantastischer Triathlon.
Genau, genau. Das ist, irgendwo ist das auch ein Triathlon, wo ich sage, das können nicht mehr viele darstellen. Diese Kette an Leistungen aus einer Hand zu bieten, das ist für mich das, was ausmacht. Und das haben wir ein ums andere Mal mit Trafo-Transporten, die irgendwo, sage ich mal, bei den Trafo-Herstellern auf die Schiene gehen. Dann umgeladen werden. Wir haben gerade auch ein Projekt wieder laufen in Vorarlberg. Es wird ein bisschen auf der Schiene gefahren, es wird ein bisschen auf der Straße gefahren. Ist jetzt nur dual, aber das macht's eigentlich aus. Wer das kann, der spielt in der Champions League, sage ich ganz gerne.
Wie viel gibt's da außer euch, die das machen?
Ja, es gibt mit Sicherheit schon eine Handvoll Unternehmen, die das in
eine Handvoll, mehr nicht?
Ja.
Das ist schon erstaunlich.
Also ich sag mal, in der Größenordnung, aber man steht immer im Wettbewerb. Wir sind nie alleine.
Hm. Gut, steht das immer in jeder Branche so. Ja.
Genau, genau.
Das macht's ja auch, macht ja auch ein Stück weit Sinn, weil so schläft man nicht ein und verbessert sich ständig. Genau. Und
aber um nochmal zu Ihrer Frage zurückzukommen, wir hatten ein super Projekt von einem italienischen Maschinenbauer von Stückgewichten von etwa 220 Tonnen, wo ich sage, da kann man schwereres fahren, gar kein Thema.
Wie viel, 200?
220 Tonnen.
Stückgewicht?
Stückgewicht.
Wie viele Stücke hatten wir denn, worum ging es denn?
Das war für ein Aluminiumwerk, für eine Waldstraße. Und da gab es einen italienischen Maschinenbauer, der hat die Teile eben in Italien hergestellt. Da haben wir das erst auf der Achse in die Region Venedig gefahren, dann aufs Schiff umgeladen und ist das einmal durchs Mittelmeer, ich glaube am Schwerguthafen Amsterdam oder so gefahren worden. Dann ist es in ein Binnenschiff reingekommen, dann ist es die Donau eben hochgefahren bis nach Linz, da haben wir einen eigenen Hafen, dann haben wir es wieder umgeladen auf die Straße, dann sind wir auch über diese Brücke eben so beschrieben diagonal gefahren.
Ach, das war dieser Transport.
Das war diese Aktion. Dann haben wir es umgeladen auf diese Selbstfahrer, wo wir am Anfang von den Flügeltransporten herkamen.
Aha.
Wieder umgeladen mit Hubgerüsten.
Mein Gott.
Dann sind wir um enge Kurven, weil da kann man mit anderen Achslasten fahren in einem Werk. Und dann haben wir das auch Ganze noch montiert. Und so eine Leistungskette, das spricht mich auch als Maschinenbauer,
das
nicht nur als Kaufmann, sondern das spricht mir einfach aus dem Herzen. Da geht mir das Herz auf, wenn man sowas leisten kann. Das sind Projekte.
Und wie viel Vorbereitung hat das gebraucht?
Ja, Projekt? Das war Dreivierteljahr
Vorbereitung. Dreivierteljahr Vorbereitung. Ja. Und dann aber auch der Transport selbst, mehrere Wochen wahrscheinlich, oder?
Ja, ich sag mal so in Italien, ich glaube so 2, 3 Nächte, dann fährt das Schiff mal 2 Wochen da ums Mittelmeer bis in die Nordsee wieder, dann gute Woche, glaube ich, oder 2 die Donau rauf, dann wieder Straßentransport. Es war eine sehr kurze Strecke auch, aber da, wie eben schon skizziert, der direkte Weg ist in der Regel für uns im Schwertransport nicht der mögliche, also sind wir zick und zack gefahren, wieder 2, 3 Nächte, um ich glaube nur 120 Kilometer zu fahren. wieder umladen mit einem hydraulischen Hubgerüst auf die kürzeren Achsen und montiert. Ja, das macht Spaß.
Da kann ich mir vorstellen, ist doch bestimmt hin und wieder auch schon mal was passiert, oder? Dass mal etwas nicht so läuft wie geplant, oder?
Ja, wir sind keine Engel. Ja. Wir haben mit Sicherheit einen großen Erfahrungsschatz, auf dem wir auch bauen und auch uns immer hinterfragen, ist das so möglich, wie wir uns das vorstellen? Wenn dann was nicht funktioniert, dann ist es wirklich, wo ich sage, es ist Wind, Wetter, vielleicht auch Verkehrsteilnehmer, Unfälle oder. Ja, es platzt auch mal ein Hydraulikschlauch, gar keine Frage, es platzt auch mal ein Reifen. Aber das sind in der Regel alles Themen, die ich beherrsche oder die unser Haus wieder beherrscht und in Griff bekommt. Und na, man muss da schon ein sauberes Engineering im Vorfeld für diese Transporter haben. Nur dann kann man auch sagen, wir können es, wir machen es und unser Versprechen, die Leistungen zu liefern, auch möglich machen.
Jetzt gibt es ja trotzdem so diesen Moment, den kennt jeder von uns, wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist er drin und es läuft alles schief. Hast du mal so ein Projekt gehabt, wo wirklich, wo du dachtest, bitte, was für ein Albtraum, lass es bitte schnell zu Ende gehen?
Na, toi, 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 da muss ich wieder auf Holz klopfen. Wir bei Wimmer, die ganzen Kollegen, die Crew, die wir haben, wir leben das Thema, wir machen uns da wirklich Gedanken und man muss auch sagen, das ist ja am Ende des Tages nicht nur kaufmännischen Desaster, sondern auch in der Außenwirkung, das wollen wir uns einfach nicht erlauben. Und von daher steckt man sehr viel Energie und Engagement. Und da muss ich auch einfach meinen ganzen Kollegen im Transport, Montage und Kran danken. Nur miteinander sind wir stark. So ein Desaster dürfen wir uns gar nicht erlauben. Mhm. Ja, es platzt der Reifen. Ja, es kommt auch mal zu einem Schaden. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dass mal was verbeult wird oder dass wir irgendwo mal an einem Pfosten hängen bleiben. Das will ich nicht in Abrede stellen. Wir sind keine Engel. Aber so ein Desaster können und dürfen wir uns ja nicht erlauben. Und ich glaube, dann wäre ich auch in meiner Funktion nicht mehr der Richtige.
Das heißt, du bist von Natur aus erstmal Optimist?
Mit Sicherheit.
Ja. Also es gibt ja auch so diese Menschen, die immer sich besonders alle Eventualitäten einplanen und dann per se erstmal alles eher negativ sehen und nee, da müssen wir aber erst das und jenes. Und es gibt diejenigen dann wiederum, die immer lieber sagen, komm, wir gehen es jetzt an, wir machen das, wir kriegen das hin.
Genau, also mit Sicherheit bin ich von Haus aus ein Optimist, aber schon auch aus der Erfahrung raus, ich habe jetzt mittlerweile auch einen Fünfer vorne, da bringt man schon sehr viel Lebenserfahrung mit, auch sehr viel unternehmerische Erfahrung, sehr viel technische Erfahrung, da hat man schon ein ganz anderes Auge und ich versuche das auch mit den jungen Kollegen, die spornen mich an, die geben Inputs, dann kann ich, sage mal, als alter Mann wieder ein bisschen was zurückgeben und miteinander. Nochmal, musst du einfach meinem Team auch danken. Nur miteinander sind wir stark. Das macht Spaß.
Jetzt reden wir nochmal vielleicht über meine Ausgangssituation. Ich habe ja eingangs geschildert, dass ich so fasziniert war von diesem Flügeltransport. Mhm. Und insbesondere dieser Kerl, der da wirklich mit der Fernbedienung neben diesem Schwertransport herläuft, der, wichtige Information, also in Schrittgeschwindigkeit natürlich unterwegs ist. Was braucht, wie wird man denn ein Pilot, oder nenne ich das jetzt mal, der ferngesteuert so ein gigantisches Monstrum fährt und diese Verantwortung übernimmt?
Das sind mit Sicherheit Kollegen, die bei uns irgendwo groß geworden sind. Das kann man an keiner Schule lernen, das können sie in keinem Studium lernen. Das sind Kollegen, die oftmals vom LKW einfach kommen, gewisse Erfahrungen über viele Jahre gesammelt haben. Wir haben aber auch in unseren Reihen junge Männer, die einfach, sage ich mal, bei uns schon ausgebildet worden, ihre Ausbildung gemacht haben, vielleicht auch in der Werkstatt, wo auch immer. Und dann mit dieser Technik schon von, ja, Jugendzeiten von ihrer Ausbildung her vertraut waren und dann gesagt haben, wir möchten gerne wechseln in den Transport rein und dann kennen die Technik schon von ihrer Ausbildung und beherrschen es. Und dann ist es, wie eben schon gesagt, auch in der Regel eine Teamleistung. Klar, der Mann an der Fernbedienung, der hat im wahrsten Sinne die Hebel in der Hand. Der verantwortet das, was das Gerät macht. Aber auch er braucht seine Kollegen, seine zwei, drei. Manchmal haben wir ja auch eine Zugmaschine oder eine, die schiebt, weil der Berg so steil ist. Das mit den Karpaten, das war jetzt eben schon auch ernsthaft. Das macht eben auch unser Haus als Felbermeier Wimmer aus, dass wir solche Transporte, die wirklich nicht mehr jeder machen kann, wo man eine gewisse Affinität schon mal dazu braucht zu dem Projekt, als auch eine gewisse Erfahrung. Und dann wird so ein Flügel auch im wahrsten Sinn des Wortes auf diesem SPMT sogar noch geschoben oder gezogen, um gewisse Kurven, wo sich nicht jeder drüber traut.
Mhm. Lieber, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Tag- und Nachttransporte. Mhm. Das ist wahrscheinlich, beim Flügel muss es ja tagsüber sein, gerade wenn man jetzt irgendwo durch, sag ich mal, Gebirge fährt oder so, wo links und rechts Bäume sind, da muss ich ja sehen, wo es hingeht. Aber kann man das verallgemeinern, dass euch doch vielleicht für andere Transporte auf der Autobahn die Nacht lieber ist als der Tag?
Alles schreibt eigentlich die Genehmigung vor, wann wir fahren dürfen. Die schreibt schon vor, wenn wir hier in München bei sag ich mal, einem Maschinenbauer laden, wann wir rausfahren dürfen, so nennen wir das, aus dem Werk rausfahren dürfen. Das ist mit Sicherheit nicht dann, wenn alle nach München zwischen 7 und 8 oder 9 Uhr in die Büros fahren, dann dürfen wir mit solchen Transporten nicht fahren. Also da haben wir gewisse Sperrzeiten und dann heißt es ab 10 Uhr in der Früh oder 22 Uhr am Abend, dann dürfen wir fahren. Also das gibt eine Genehmigung vor, an die müssen wir uns halten. Oftmals ist es eben auch, wie du eben richtig angesprochen hast, Polizeibekleidung, die muss ich 2 Tage vorher anmelden. Also das ist immer ein planerischer Aufwand, vorgegeben in der Regel immer durch eine Transportgenehmigung, die wir bekommen und an die müssen wir uns halten. Das ist unser Gebetsbuch.
Wie reagieren denn, das Thema habe ich immer wieder jetzt in diesem Podcast, leider ein negatives Thema, geht es um die Toleranz von Pkw-Fahrern auf der Autobahn insbesondere gegenüber Lkw-Fahrern, Feuerwehr, Löschfahrzeuge und so weiter und Rettungswagen und Unfälle, all diese Themen, wo leider immer wieder klar wird, dass die Toleranz der Menschen und die Geduld der Menschen ungeheuer gering ist. Wie ist das bei euch? Ich meine, ich weiß, dass ich auch schon ein paar Mal in der Nacht, dann war das eher so, wenn man irgendwie nachts nach Hause kam von irgendwelchen Partys oder sowas, dass dann tatsächlich schon mal ein Transporter vor einem war, der auch wirklich da mindestens 2, wenn nicht 3 Spuren gebraucht hat und im Schrittgeschwindigkeit fuhr, dann musste man hinterher. Und dann gab es immer wieder mal eine Gelegenheit, wo man dann doch mal überholen durfte. Mhm. Aber es konnte auch schon mal sein, dass man da mal eine Viertelstunde hinterher fährt. Ja, genau. Ja. Wie ist das denn dann?
Also, ja, mit Sicherheit hat sich da einiges über die Jahre verändert. Oft oder ein ums andere Mal dürfen wir feststellen, dass die Toleranzschwelle sinkt, gar keine Frage.
Sinkt.
Vor vielen Jahren war es einfach so, man hat mit Respekt zugeschaut, man hat mit Respekt abgewartet,
das hätte ich mir
man
jetzt auch
hat
angenommen,
mit Respekt
genau.
Abstand gehalten. Heutzutage schaut jeder auf die Uhr, wie kann das sein, was macht er jetzt um 10 Uhr abends, da ist für die Verkehrsdichte am niedrigsten, dann dürfen wir fahren, macht ja auch Sinn, aber dann sind die Leute trotzdem ungehalten ein ums andere Mal, zwängen sich wo vorbei, vor das Begleitfahrzeug, wie auch immer.
Auch wenn also, Polizei dabei ist?
Ja, ich sag mal, das sehen die ja nicht immer sofort. Mhm. Die Polizei kann vielleicht vorne vorausfahren, um da den Verkehr wegzuhalten. Aber die Polizisten, die müssen sich ja auch erstmal primär um ihr Thema der Begleitung kümmern, schauen, dass das...
Aber da wird doch mindestens mal ein Nummernschild aufgeschrieben, oder?
Ja,
oder
das, nicht? Das, da kann ich jetzt nicht für die Polizei sprechen, aber wir stellen fest, dass es nicht immer Spaß macht mit den Verkehrsteilnehmern.
Das ist interessant, dass du sagst, dass das zunimmt.
Ne? Ja, stellen wir schon fest. Auch das Auffahren, da hatten wir auch schon mal vor Jahren einen Unfall, da ist man uns einfach auch dem Begleitfahrzeug hinten drauf gefahren, weil man zu dicht, zu schnell gefahren ist und über die Verhältnisse gefahren ist. Also das denke ich, hat zugenommen, ja.
Das ist, was war denn das Aufwendigste, was ihr je gemacht habt in Bezug auf sowas? Jetzt so eine Autobahnsperrung oder also das logistisch Aufwendigste, wo von auch Behördenseite einfach viel organisiert werden musste, wo jetzt mal der Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, am meisten von mitbekommen hat und auch Einschränkungen durch erfahren hat.
Wir versuchen das natürlich immer
zu
halten. Gell? Von daher.
Aber sowas kann wahrscheinlich mal passieren. Kann eine Autobahn mal gesperrt werden für euch?
Ja, mit Sicherheit, dass man mal entgegen der Fahrtrichtung drauf fährt, um dann in die richtige Richtung zu fahren, weil ich kann mit einem Sondertransport nicht einfach mal wenden wie mit einem Pkw. Also das gibt schon, dass eine Autobahn auch bei einer Brückenüberquerung ganz regulär bleibt die Polizei hinter uns, verlangsamt, schreibt oben Stopp, und dann fahren wir über die Brücke und dann wird die erst für den Verkehr freigegeben. Nochmal, das sind alles Themen, die in der Genehmigung so geregelt und festgelegt sind, aber die versuchen wir von Haus aus immer gering zu halten, um einfach Aufwendungen jeglicher Art klein zu halten. Aber nochmal, dass eine Autobahn gegen die Fahrtrichtung erstmal befahren wird, dass ich da wegen mir rückwärts reinschiebe, um dann vorwärts in die richtige Richtung zu fahren, ist nichts ungewöhnlich. Dass eine Brücke vor uns auf der anderen Seite, auf der Gegenseite auch mal für 10 Minuten, Viertelstunde gesperrt wird, nur dass der Sondertransport rüberfahren kann, das gibt es ein ums andere Mal. Das ist für uns fast wieder normal, aber wir versuchen das natürlich gering zu halten.
Gab es mal so eine abgefahrene Anfrage, dass selbst du sagen musstest, wollen Sie mich gerade verarschen oder ist das eher ernst? Wo du sagst, das auf gar keinen Fall, es geht nicht, zu gefährlich, zu groß, also einfach nicht machbar. Gab es mal sowas?
Ja, es gab vor Jahren ja das Thema mit Zeppelin, mit Transporten von Maschinen und Anlagen, da gab es wirklich Kunden, die gesagt haben, wir hängen unser halbes Werk, unsere großen Maschinen an den Zeppelin und verbringen das bis in den Ural, ohne weiteres, ohne auf der Straße zu fahren. Also das waren, wo ich auch als Techniker sage, ja, man kann mit dem Zeppelin bestimmt das eine oder andere transportieren, aber so einfach ist es nicht. Also da gibt es schon wilde Ideen.
Okay. Ja. Das heißt, dann irgendwann sagst du auch, so gern du alles transportieren möchtest, Sicherheit ist das Allerwichtigste und wenn es einfach nicht machbar ist, dann ist es nicht machbar.
Genau, dann ist es nicht machbar. Auch so ein Thema ist immer wieder die Luftfracht, dass man auch sagt, wir müssen schnell mit unseren Maschinen und Anlagen über See, wo auch immer hinkommen. Und das ist natürlich auch eine Aufwendung, Luftfracht, die schießt man ganz schnell ins Kraut und dann überlegt sich das interessierte Unternehmen doch wieder, ob die Idee Luftfracht so einfach war.
Mhm. Hast du einen Traum? Also, was du sagst, das würde ich gerne mal transportieren oder das wäre mal eine Herausforderung, die würde ich gerne nehmen. Gibt es da was man benennen kann oder nimmst du einfach jeden Tag das, was kommt und
Nein, ich sag mal, unser Geschäft ist wirklich so schnelllebig und ich muss auch immer wieder sagen, das haben wir noch nicht gemacht. Das macht Spaß, wieder ein neues Projekt. Aber dass ich jetzt so eine absolute Vision habe von dem, was wir transportieren, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine, weil es kommt immer was Neues.
Oder gibt es sowas, klar, ist ja, wie du ja sagst, der Ruf ist das Allerwichtigste in so einer Firma. Oder gibt es irgendwie so ein Projekt, wofür ihr bekannt seid, wo viele Kunden wissen, die Wimmer, das waren die haben doch das und das transportiert oder so. Gibt es da so ein Aushängeschild?
Ja, das gibt es mit Sicherheit, was den Maschinen- und Anlagenbau angeht. Ich meine, auch wieder so ein klassisches Beispiel hier in München war vor vielen Jahren auf der Theresienwiese, da gibt es eine Polizeistation, die haben wir im Ganzen verlagert. Das ist also eine ganze Containerburg. Da hat sich ja auch keiner konzeptionell und im Engineering so drüber getraut wie wir. Wir haben das mit einem Hubgerüst alles miteinander, die ganze Containerburg angehoben, sind mit mehreren LKWs drunter gefahren und haben das Ganze die Polizeistation über die Theresienwiese bewegt. Und so gibt es natürlich eine Anekdote nach der anderen, die man erzählen könnte.
Mein Gott, ja. Da schreit mein Herz, mein Herz als Fernsehschaffender ja sofort nach einer Reportage. Da kann ich mir vorstellen, habt ihr wahrscheinlich schon ein paar gemacht, oder? Habt ihr schon mal ein paar Fernsehteams dabei gehabt?
Ich glaube, wir waren hier gerade auch wieder in D-Max.
Okay. Ja. Das ist ja lustig. Ja. Ja, Mensch, Holger, tausend Dank, ey. Das war spannend und ist ein irre aufregendes Feld, wie ich finde. Und ich glaube, das Gespräch könnten wir jetzt noch ohne Ende weiterführen. Wenn da draußen noch Leute von euch Fragen haben, bitte schreibt uns. Vielleicht ist der Holger auch noch bereit, die eine oder andere Frage zu beantworten.
Gerne.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Wünsche dir viele weitere coole Projekte. Und wir, liebe Leute, sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tommy on the Road. Und bis dahin, alles Gute euch. Tschüss, euer Tommy.
Danke für die Einladung, danke für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Mach's gut.
Servus.